Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Bei mir ist meine Kollegin Lara. Hallo.
Hallo Andreas.
Ich bin der Andreas, genau, wie du schon gespoilert hast. wir fangen ganz hart an gleich. Nee, wir reden heute wieder über einen Film. Wir reden heute über den Film Marty Supreme von Josh Safdie. In den Hauptrollen Timothy Chalamet, sehr populär besetzt, würde ich sagen. Dann auch noch mit Gwyneth Paltrow und mit der Newcomerin Odessa Asion. Mhm. Oder Asion. Fran Drescher hat eine kleine Rolle. Abel Ferrara, ein Regisseur, den vielleicht die älteren Zuhörer unter uns kennen, der besonders in den 80er, 90er Jahren ein paar schöne Independent-Filme gedreht hat, hier als Schauspieler. Es ist ein Film, es geht ums Tischtennisspielen. Ja? Und da würde man jetzt sagen, ist es ein Sportfilm? Das ist sowieso die Frage, wo wir uns vielleicht gleich stellen werden. Ein Sportfilm über einen Tischtennisspieler, wie kann das funktionieren? Kann es überhaupt erfolgreich werden? Da kann ich zumindest die letzte Frage ganz eindeutig mit Ja beantworten. Dieser Film ist der erfolgreichste Film des Studios A24. Hat weit über 100 Millionen Dollar eingespielt. Und ist auch, was die Oscars anbetrifft, ganz vorne mit dabei. Hat 9 Nominierungen bekommen, unter anderem für die großen Titel, für bester Film, Regie und auch für Timothy Chalamet als Hauptdarsteller. Aber, wie gesagt, die andere Frage, funktioniert das? Ist der Film nur erfolgreich, weil ein bekannter Schauspieler jetzt in der Hauptrolle ist? Funktioniert das deswegen oder hat der Film noch mehr zu bieten? Da hat es sich in den Vorgesprächen zwischen uns beiden, zwischen Lara und mir, schon so ein bisschen angedeutet, dass die Meinungen bei dem Film ein bisschen auseinandergehen. Wir wollen heute versuchen, hier in dem Podcast da 2 unterschiedliche Meinungen irgendwie zusammenzubringen. Bevor wir da aber richtig loslegen, erstmal grundsätzlich, wir machen hier einen Spoiler-Podcast. Also wir erzählen alles, was in dem Film, also jetzt nicht die kleinsten Details, aber wir erzählen schon alle großen Handlungsentwicklungen, die da drin passieren. Und damit wir da eine gute Basis für die ganze Diskussion haben, wird Lara jetzt mal ganz kurz den Inhalt von Marty Supreme zusammenfassen.
Ja, das ist auch nicht so eine große Sache. Diesmal ist auch nicht so schwer. Der Film ist an sich, was seinen Plot angeht, relativ straightforward, sage ich mal. Und es geht um den titelgebenden Marty, der als Tischtennisspieler sehr gut ist in den USA in den 1950ern. Ich glaube 52, wenn ich mich nicht irre. Und er ist aber selber abseits vom Tischtennisspielen nicht besonders erfolgreich in seinem Leben und auch nicht besonders zufrieden in seinem Leben. Er hat diese Idee, dass er der weltbeste Tischtennisspieler aller Zeiten sein möchte und werden möchte, aber er hat überhaupt kein Geld. Und er weiß auch nicht so recht, wie er damit über die Runden kommen soll. Und dann am Anfang der Geschichte jobbt er bei einem Schuhverkäufer, in einem Laden von einem Schuhverkäufer, der im selben Gebäude wie er, glaube ich, auch wohnt. Er wohnt mit seiner Mutter in so einem ziemlich runtergekommenen, engen, kleinen Apartment. Und mit seiner Mutter hat er kein so gutes Verhältnis. Und eigentlich ist er im Schuhverkaufen wohl relativ erfolgreich und gut. Er kann den Leuten sehr viel aufschwatzen und ist sehr charmant. Aber er will nicht Schuhverkäufer sein. Er will Tischtennisspieler und Tischtennisstar sein und er hat eine sehr, sehr hohe Meinung von sich selbst. Und er braucht dringend Geld, um von den USA nach Großbritannien zu reisen, um dort bei den British Open mitzuspielen, um dort der Welt das erste Mal zu beweisen, dass er der Beste ist. Und er hat schon den amtierenden British Open Champion mehrfach in anderen kleinen Matches geschlagen, aber nie auf der großen Bühne. Das möchte er jetzt machen, er braucht Geld. Der Schuhverkäufermann verspricht es ihm, gibt es ihm aber nicht, also muss er zu anderen Mitteln greifen und klaut das Geld aus dem Tresor, weil er sagt, es gehört ihm sowieso, reist nach Großbritannien, um an dem Turnier teilzunehmen. Dort tritt er auf wie der König der Welt und denkt, er hat das Beste verdient und will nicht wie alle anderen, die auch angereist sind, in irgendwelchen Massenunterkünften, nenne ich es jetzt mal, oder Hostels oder sowas in Mehrfachbetten schlafen, sondern er meint, er hat die Royal Suite im teuersten Hotel der Stadt verdient und wird dann auch dort relativ ausfällig, lässt sich ständig das komplette Menü auf das Zimmer liefern, bedrängt den Chef des internationalen Sportverbands und sieht dann in einem Gespräch mit irgendwelchen Journalisten in der Lobby eine Schauspielerin an ihm vorbeigehen. Also wer weiß nicht, wer das ist. Er wird dann gesagt, ja, das ist diese Superstar, die aber schon ein paar Jahre älter ist und eigentlich schon jahrelang nichts mehr gerissen hat. Und die ruft er dann einfach auch von seinem Zimmer aus an und will sie irgendwie in ein Gespräch verwickeln. Sie ist abweisend. Und dann geht's auf das, er lädt sie zu dem Tischtennisspiel ein. Und dann geht's in die ersten Runden, die er auch relativ deutlich gewinnt, alle. Und sie sieht das und ist auch dann relativ beeindruckt. Und dann treffen sie sich und haben tatsächlich auch direkt mal Sex miteinander. Und er verliert aber dann im Finale gegen einen Newcomer aus Japan. Jetzt muss man wissen, in den 50ern sind wir ja noch nicht lange hinter dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg ist ja gerade erst vor ein paar Jahren zu Ende gegangen und Japan war ja auf der Verliererseite mit Nazi-Deutschland. Und deswegen gab es ein Einreiseverbot für alle Leute aus Japan in die USA oder nach Großbritannien auch und nach Europa. Das wurde extra für diesen Japaner aufgehoben, weil er ein Spitzensportler ist und der spielt auch sehr, sehr gut und er spielt mit einem neuen, andersartigen Schläger und mit einer anderen Schlägerhaltung, dem sogenannten Penholder und Marty verliert haushoch gegen ihn im Finale und ist völlig am Boden zerstört und schreit rum und sagt, das war alles Lug und Trug und es geht nicht mit rechten Dingen zu. Und dann reist er wieder in die USA zurück und hat halt nicht das Preisgeld, das er allen versprochen hat, gewonnen. Deswegen wird er von der Polizei wegen des Diebstahls vernommen oder soll vernommen werden. Deswegen lässt er sich auf krude Deals mit irgendwelchen seltsamen Männern ein, die er trifft und will unbedingt nach Japan dann reisen zu den Weltmeisterschaften. Und den Weg dahin, der ist steinig. Also gleichzeitig gibt es dann noch eine Geschichte mit einer uralten Freundin von ihm, die auch mit ihm in demselben Apartmentblock wohnt, die aber mit jemand anders verheiratet ist und hochschwanger und mit der er auch noch eine Affäre hat. Anscheinend ist auch vielleicht das Kind von ihm. Das macht das Ganze auch komplizierter und er versucht dann unbedingt irgendwie an Geld zu kommen über Showmatches auf der ganzen Welt, die ziemlich albern sind. Aber es reicht einfach alles nicht, weil er muss dann nämlich auch die Hotelsuite bezahlen selber und das ist so teuer, dass er Schulden hat. Und er trifft dann die Schauspielerin tatsächlich wieder und die Schauspielerin ist verheiratet mit einem sehr reichen Unternehmer, einem Stiftehersteller, einem Füllerhersteller. Und wem schwatzt er dann an, um Geld zu bekommen und soll aber dafür für ihn dann ein Showmatch bestreiten, was er ablehnt. Das Ganze verwickelt sich in weitere Problematiken und am Ende reist er mit dem Unternehmer nach vielen Demütigungen und auch körperlichen Blessuren zu diesem Showmatch. Und wie das Ganze ausgeht, das erzählen wir vielleicht später. Aber das ist so der Plot. Grob, ganz grob.
Das klingt jetzt so, wenn du das jetzt so erzählst, nach so einem typischen Sportler-Drama. Ja, also da ist ein talentierter Sportler, der will hoch hinaus. Er versucht es dann auf seinem Weg erstmal arrogant, wie er ist. Er scheitert dran, dann muss er sich wieder rückbesinnen, sag ich mal, auf seine Tugenden. So dieses ganz typische Sportler-Drama. Ist es das dann aber auch?
Nee, würde ich nicht sagen. Also es hat diese grobe Idee dahinter wahrscheinlich und es wurde ja auch zumindest in dem ersten Trailer so vermarktet, aber der zweite Trailer war ja schon wieder ganz anders und der Film ist einfach kein eindeutiger Film, vor allem kein eindeutiger Sportsfilm, weil dazu müsste man viel mehr mit der Figur auch mitfiebern und nach diesem ersten, also es ist ja oft so, dass das erste Scheitern auch mit der eigenen Charakterschwäche einhergeht, aber die Hauptfigur im Sportfilm ja dann häufig geläutert ist nach dem Scheitern oder den Fehler einsieht oder irgendwie was lernt. Und Marty lernt ja überhaupt nichts aus seinem Scheitern Und deswegen ist es kein richtiger Sportfilm, auch weil es nicht so richtig beim Ende das Ende so ist, wie man das vielleicht bei einem Sportfilm erwarten würde. Es ist zwar, und das muss man dazu sagen, ganz lose auf einer tatsächlichen Person aufgebaut, ne? Also Marty Mauser heißt die Figur im Film. Der echte Tischtennisspieler aus dieser Zeit ist Marty Riseman. Und da auf dessen Leben beruht das wohl ganz, ganz, ganz lose. Aber es wurde, glaube ich, bis auf das Tischtennisspielen fast alles und sogar bei den Tischtennisspielen, glaube ich, auch einiges dazu erfunden. Und diese ganzen Sachen, die nicht Sport sind, die sind halt auch alle so untypisch für so einen Sportfilm, finde ich. Aber ja, also als jemand, die sehr lange schon Tischtennis spielt und die auch sehr gerne Tischtennis spielt, kann ich nur sagen, es ist kein typischer Sportfilm jetzt mit Tischtennis statt mit Baseball oder so.
Hat dir
Mit
dieser,
welchen Erwartungen bist
ja?
du denn in den Film gegangen? Hast du gedacht, es wird ein Sportfilm? Weil ich meine, wir reden hier von einem 824-Film. Du hast schon gesagt, dass das die Produktionsfirma ist. Die ist ja jetzt nicht gerade dafür, die klassischen amerikanischen Filme bekannt, sage ich mal so vorsichtig.
Nee, also in Sportfilm habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ich meine, Josh Safdie, der hat ja mit seinem Bruder, wie heißt er, Benny Safdie, haben die ja zusammen vor ein paar Jahren, die haben ja ein paar Sachen miteinander gemacht, aber haben halt gerade vor ein paar Sachen diesen Uncut Gems gehabt, diesen, wie soll man das bezeichnen, ja, diesen Gauner. Also auch so ein merkwürdig kann man bezeichnen mit Adam Sandler, auch so ein Film, der wahnsinnig nervig war. Also wobei nervig, ich nicht damit meine, der war schlecht. Das war ein sehr, sehr unruhiger Film, der auch ein paar Stereotypen, Klischees benutzt hat, die man aus, so ich sag mal so Martin Scorsese, ja. Also, der wurde auch damals von Martin Scorsese produziert. Hier weiß ich es jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, da war Scorsese nicht dabei. Aber das hat so ein bisschen so ein Gefühl, so Scorsese auf Speed. Ja? Und tolle schauspielerische Leistung von Adam Sandler. Da kann man jetzt über ihn persönlich, über den Schauspieler sagen, was man will. Aber schauspielerisch war das gut. Und deswegen habe ich schon gedacht, okay, jetzt erwartet mich ein bisschen was anderes, ein bisschen so eine Variation des Genres, der auch so ein bisschen die Genre Grenzen verwischt oder beziehungsweise auch so mit der typischen Erwartungshaltung, die du an so einen Sportfilm herangehst, hast ein bisschen über den Haufen wirft. Und das hat er ja gemacht. Also du hast ja selbst gesagt, normalerweise, also wenn jetzt Rocky diesen großen, er probiert alles, also Rocky jetzt sag ich mal als dieser Boxer in so Filmen, wenn der was probiert und dann verliert er, dann kommt dann immer so die Trainingsmontage, wo er eine ganz neue Trainingsmethode entwickelt, weil er weiß, er hat viel falsch gemacht und da muss er was ändern und so. Und das hast du halt hier überhaupt nicht. Dieser Marty ist vom Anfang bis zum Ende ein, naja, ein Arschloch, ja, also deutsch gesagt. Also es ist ein Typ, es ist ein Ekelpaket. Du weißt nicht, warum seine Freundin, also die Affäre, sag ich mal, die er da hat, die ihn ja schon ewig kennen und so, warum die ihn überhaupt mag, warum ihm andere immer noch helfen und so. Er ist sehr, also er ist frech, er ist ungehobelt, arrogant bis zum geht nicht mehr. Und das fand ich dann interessanterweise ganz interessant, dass das sich so entwickelt hat, dass da eben nicht dieses ach, am Ende ist er dann so der große Geläuterte. Er hat am Ende so einen Redemption-Arc, so ein bisschen drin, wo ich aber selbst nicht so einschätzen kann, ist es das jetzt? Hat er sich jetzt geändert? Oder ist das einfach nur so ein kurzes Luftholen, bevor er gleich wieder loslegt, mit dem Ganzen? Und deswegen fand ich das alles so als Genre-Experiment, als Genre-Variation interessant. Ich fand, Timothée Chalamet hat da wunderbar reingepasst in diese Rolle. Ich meine, sagen wir mal so, vielleicht wollte er es ein bisschen zu viel. Das hast du ja immer so bei amerikanischen Schauspielern und Schauspielerinnen, die neigen ja immer, wo ein europäischer Schauspieler eher oder Schauspielerin eher so ein bisschen auf Understatement setzt, da übertreiben die Amerikaner immer ganz gern. Und der ist halt so auch komplett drüber in allem, was er macht. Du merkst ihm richtig an, dass er von der ersten Minute an Puls auf 500, sage ich mal, da rumläuft. Er wirkt immer atemlos. Die Haare hängen ihm immer im Gesicht rum. Und das fand ich, das hat aber gut zu ihm gepasst. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich Timothée Chalamet auch so ein bisschen, also ich mag den Typ nicht besonders. Ja, und ich kenne ihn nicht, ich habe nichts mit ihm zu tun, ich kann das nicht begründen, warum. Ich mag ihn mit, und da hat es für mich ganz gut gepasst, dass er im Film auch jemanden spielt, den man nicht mögen muss. Ja, und insgesamt fand ich das, es hat die visuell Kamera von Darius Conji, der ja viel mit Spielberg, aber auch jetzt auch mit den Safdies, ja, auch die vorher gedreht hat, diesen Uncut Gems, der hat das gut eingefangen. Das waren keine flachen Bilder, die Bilder hatten Tiefe, es war halt im Vergleich zu Uncut Gems ein bisschen ruhiger, das Ganze, auch wenn es schon die Handlung so ein bisschen auf 11 gedreht war. Wir haben ja hier, du hast ja vorhin erzählt, ja, das passiert das und das. Da ist halt noch wirklich noch so ein Gangster-Plot da drin. Da ist ein Shoot, also was heißt Shootout? Da ist so eine richtige Szene, wo sich Gangster, so eine Ballerei ist da drin. Da ist diese Sportszene, da gebe ich dir recht, das sind halt nicht so im Detail gut inszenierte Sportszenen, wie man es vielleicht auch von Martin Scorsese, so Color of Money zum Beispiel, wo es ja um Billard ging, drin hat. Aber insgesamt fand ich das als so ein Sportler-Fiebertraum, fand ich das eigentlich ganz gut inszeniert. Fand den solide, war gut gemacht. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Der hat über 2 Stunden gedauert. Es ist jetzt bei mir nicht so, wo ich sagen würde, wow, einer der 5 besten Filme dieses Jahres. Aber ich kann verstehen, warum er als Oscar, zum Oscar nominiert wurde. Dieser Film, er hat ein gewisses Etwas, was auch Publikum anspricht, was die Kritiker anspricht. Er ist kein Film, wo ich sagen würde, das ist kompletter Mist, da haben sie irgendwas hingerotzt, wo du es nicht verstehen kannst, warum und wieso. Aber ich glaube, deine Meinung dazu ist ein bisschen anders.
Ja, ziemlich genau auf der anderen Seite. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, was die Leute an dem Film so gut finden. Ich finde, der ist überhaupt nicht Oscar-würdig, auf keinem Level, ehrlich nicht. Weil ich finde, da passt so
Auch
viel
bei den Schauspielern.
auch bei den Schauspielern. Die einzige, die mich da überzeugt hat, ist die Person, die diese Jugendfreundin spielt, die Odessa Asion, oder wie spricht man die aus? Asian? Weiß ich gar nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Also die
Ich
hat
habe
halt
keine
der
Ahnung.
Nachname ist A-Apostroph Zion und deswegen.
Rachel. Also es ist auf jeden Fall, sie heißt in der Reihe heißt sie Rachel. Die hat jetzt so ein paar Rollen schon gehabt. Die ist jetzt gerade so ein bisschen am Kommen. Sie hat in, wie gesagt, Marty Supreme, dann hat sie in Until Dawn in dieser Videospielverfilmung mitgespielt. Sie hat jetzt eine Fernsehserie sogar, I Love LA. Ja,
Ja.
nur als Hintergrund.
Also die fand ich noch am ehesten überzeugend, weil die halt dieses Vielfältige auch drauf hatte. Die konnte halt, also die ist ja, die Rolle von der Rachel ist ja eigentlich genauso, fast genauso scheiße wie er, ne? Also die lässt sich ja auch auf diese ganzen Gaunereien ein und spielt den Leuten was vor und so weiter. Und da kann sie halt auch innerhalb von einer Sekunde die Mimik komplett ändern, die Körperhaltung ändern und man weiß irgendwann überhaupt nicht mehr, was ist jetzt echt bei ihr und was nicht. Das macht der Film dann nochmal in so einem, meiner Meinung nach, völlig unnötigen Moment auch nochmal deutlich, was ich auch sehr kritisiere, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Und Gwyneth Paltrow,
Was meinst du damit?
es gibt einen, es
Welchen
gibt,
Moment meinst du? Wir haben
ja,
Spoiler.
ja, ja, es gibt, es gibt so eine Szene, wo sie völlig verheult zu Marty kommt, anklopft. Und auch hochschwanger und sich vor ihm hinstellt und sagt, sie ist von ihrem Mann abgehauen. Und sie hat unter einem Auge auch so eine ganz dunkle Stelle, so wie als hätte sie
Ach
ein
so.
massives blaues Auge. Und später stellt sich raus, das hat sie nur aufgemalt. Also diese häusliche Gewalt ist gar nicht echt gewesen. Und das ist so einer von den Momenten, wo ich gesagt habe, ja, toll, tolle Aussagefilm, dass man Frauen jetzt gar nicht mehr glauben muss,
Naja,
ne?
gut, aber
Also.
im Grunde genommen spielt sie doch nur mit, wie diese ganze Gesellschaft da funktioniert. Das
Ja.
ist ja dann dieses Gesellschaft, dieses satirische, gesellschaftskritische, dass da eigentlich niemand ist,
Ja, aber da kommen wir
der
gleich noch,
so.
wenn wir auch übers Ende vielleicht sprechen,
Ja, okay.
weil es geht ja dann auch um, geht diese Strategie auf und was bedeutet das und ne, deswegen, also ich finde es schon schwierig. Aber in dem Moment ist auf jeden Fall die Schauspielerin ist gut. Gwyneth Paltrow, finde ich, spielt halt so irgendwie ihre 0815 Gwyneth Paltrow-Rolle auch. Hat mich jetzt nicht besonders.
Aber sie ist auch von der Rolle,
Ja,
ist es eine
es ist halt so
Kindheitsrolle.
geschrieben und angelegt, das macht sie okay, ja, aber jetzt auch nicht so, dass sie sagen, boah, da hat sie mich aber jetzt völlig überrascht, das hätte ich Gwyneth Paltrow ja nie zugetraut. nee, also sie spielt das, sie füllt das gut aus, das, was dort, was sie machen soll, aber ist jetzt, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch vielleicht nicht sagen, ist jetzt nicht beste Nebenrolle oder sowas und Timothée Chalamet ist halt. Also du hast schon gesagt, du magst ihn nicht. Ich habe das Gefühl, er spielt sich wahrscheinlich so ein bisschen selbst, aber das kann man nicht wissen. Er spielt das Arschloch sehr gut, auf jeden Fall. Er ist eine super unsympathische Figur. Das spielt er gut, aber jetzt auch nicht auf einem Niveau, wo ich jetzt sagen würde, da ist irgendwie so dieses ganz Überragende. Er spielt das gut, aber nicht überragend. Also man nimmt ihm das Arschloch ab, ja, aber da fehlt mir dann trotzdem noch so ein Stück mehr, um zu sagen, boah. Definitiv den Oscar verdient. Das ist eine Rolle, die ist irgendwie entweder so krass oder in dem Ding drin, sondern er spielt das halt so, er ist dieses Arschloch und er spielt das ausfüllend auch, aber er hat mich jetzt nicht irgendwie, wo ich gedacht habe, das hätte ich ihm nicht zugetraut oder das geht nochmal auf eine Ebene oder eine Tiefe oder irgendwie so, dann es bleibt dann halt auch bei diesen Manierismen und bei den Gesichtsausdrücken und all dem, was er halt für über die 2,5 Stunden auch macht. Also es ändert sich im Film auch jetzt nicht so viel. Da hatte ich das Gefühl, dass sich bei der Odessa Ersion mehr verändert hat oder was man da mehr Breite auch gesehen hat, finde ich. Also deswegen war schauspielerisch, ja, ist okay, weißt du, ist okay, kann man so machen, ist gut, aber nicht rausragend. Und ich finde, das Drehbuch und den Plot, der ist so überfrachtet mit so vielen Seiten. Da kommt dann noch die Geschichte mit seinem Freund, dem Taxifahrer, wo sie dann auch noch so eine Gaunertour abziehen, dass sie so tun, als würden sie sich nicht kennen und gegenseitig ausnehmen und dann Geld machen und dann werden die natürlich auch noch. Der kommt später überhaupt nicht mehr vor. Die Geschichte zu seiner Mutter wird überhaupt nicht erklärt. Man weiß nicht, warum die sich nicht abkönnen. Und es wird auch am Ende überhaupt nicht richtig aufgelöst. Also da werden viele Figuren eingeführt, die dann überhaupt, wo so Stränge dann immer mal so reingehüpft werden, wenn es gerade wieder passt, damit man halt irgendwie von dem Regen in die Traufe oder wie man das auch immer nennen will, auch sein Schuhverkäufer, Freund, Onkel oder wer das auch immer ist, der kommt dann vor, dann kommt er wieder nicht mehr vor, dann kommt er nochmal vor und dann ist er völlig verschwunden von der Spielfläche, weil er einfach gerade nicht ins Drehbuch passt. Ich finde es einfach sehr, also wirklich schnell, 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 aber ja, nichts in die Tiefe gehen und dadurch. Also irgendwann fand ich es doch ein bisschen ermüdend, muss ich sagen, was jetzt noch alles passiert. Weil irgendwann habe ich gedacht, also irgendwann, ich nehm's der Story auch irgendwann nicht mehr ab, was da noch alles passieren soll. Also gerade das, weiß ich nicht, dass noch irgendwie die CIA kommt oder so und dann noch irgendwelche Nazis und das wäre alles, das hat mich dann, das war mir dann
Naja,
einfach zu
er hat
viel.
ja am
Das
Ende,
war mir dann einfach zu
ja,
viel.
er hat ja am Ende dann nochmal diese sehr merkwürdige Szene, wo ich gedacht habe, machen Sie jetzt noch einen Horrorfilm draus, wo dieser Wirtschafts-, also
Ja.
der Typ, der ihn sponsort,
Ja.
ja, dieses Ekel, der übrigens auch im privaten Leben Ekel ist, das ist Kevin O'Leary, das ist wirklich ein Geschäftsmann, den man, glaube ich, in den USA, ich weiß nicht, wie die Höhle des Löwen dort heißt, wie heißt die Höhle des Löwen,
Den of the Dragon's Den,
diese
Dragon's Den.
Serie, ja, oder so irgendwie, das ist schon ein Ekel, konservativ und so, der kommt dann am Ende zu ihm hin, sagt, leg dich nicht mit mir an. Ich bin ein, ich weiß es nicht mal so genau, ein 200 Jahre alter Vampir. Ja. Ja, und da habe ich gedacht, okay, was passiert jetzt, ja? Und ich verstehe das. Ja. Dieses, das ist halt dieses auf 11 gedreht, was halt auch schon bei Uncut Gems ja auch schon war. Mhm. Das hat bei Uncut Gems anders funktioniert, weil es alles noch in diesem relativ engen Rahmen gespielt hat. Mhm. Das war nur in diesem einen Viertel ich glaube, New York oder Philadelphia. Ich weiß nicht mal genau, wo es gewesen ist. Und da kam halt dann noch der, ich meine, da hast du ja auch schon, da kam dann, das wurde dann noch mit Basketball verknüpft, dann kam wirklich ein wirklich ein bekannter Basketballspieler, der hat da mitgespielt. Dann kam The Weeknd, hat da einen Auftritt gehabt, da hat sich Adam Sandler mit dem dann gekloppt. Also das war auch schon sehr, was, das noch drauf und das noch drauf. Und ich finde schon, dass das hier das Prinzip, also das gehört schon zu dem Prinzip dazu. Ich glaube, der Film hätte unglaublich verloren, wenn er das alles weniger gemacht hätte. Mhm. Wenn der gesagt hätte, ich mache jetzt hier wirklich nur diese Geschichte von dem Marty, dass ich auf dem Leben von Marty Reisman basieren lasse, also der realen Figur, die auch gewettet hat, die auch versucht hat, irgendwie zu Kohle zu kommen. Wahrscheinlich alles nicht so dramatisch, wie es jetzt hier in dem Film war. Aber dann packe ich da noch diese Liebesgeschichte rein, diese Amour-Fou, wie man so schön sagt, mit der Schauspielerin. Dann kommt da noch dieser Gangsterplot, dann sind das noch zwei, ist er noch so zwei Gaun, mit seinem Kumpel ist er, macht so eine Gaunernummer, zieht er durch und das alle. Also ich glaube, das hat schon alles so, das, weil ich ja am Anfang gesagt, so ein Fiebertraum, so ein bisschen, weißt du, so ein, wo fast schon so ein bisschen ins, fast schon surreale Verwicklungen, die dann da stattfinden. Und ich glaube, das hat für mich halt funktioniert bei dem Film.
Okay.
Wenn ich reingegangen wäre in den Film und hätte wirklich ein normales Sportler-Drama oder so ein Charakterdrama. Interessanterweise hat der Bruder ja, Benny Safdie, der hat quasi zur gleichen Zeit mit The Rock und Emily Blunt dieses Biopic, auch ein Sportfilm, dieses Biopic über diesen MMA-Kämpfer gedreht, The Smashing Machine. Mm. Den habe ich nicht gesehen, aber alles, was ich von dem Film gehört habe, ist das der wesentlich konventionellere Film.
Ja.
Der viel mehr auf diese Sportnummer und diese Geschichte, dieses persönliche Drama und so weiter eingeht.
Aber ich finde, weißt du,
und
du kannst...
Und den finde ich jetzt rein vom... Ja. Moment, lass mich das noch sagen. Und das finde ich halt rein, wenn ich so drauf gucke, was da passiert, finde ich den halt uninteressanter. Ich fand hier dieses Marty Supreme, auch was im Titel, Supreme, ich meine nur als Hintergrund, der Film heißt Marty Supreme, weil er gleichzeitig mit einem Sohn von einem, mit einem reichen, oder mit einem Sohn von einem reichen Geschäftsmann daran arbeitet, einen eigenen Tischtennisball in den Handel zu bringen,
auch
der
noch
Supreme
genau,
heißen soll.
Auch
Marty
noch.
Supreme, ja? Weißt du, also das ist ja auch noch dabei, deswegen heißt das so. Und das fand ich halt, das hat bei mir funktioniert. Ich habe, weil ich jetzt schon ankündige, ich habe da noch einen Punkt, wo ich glaube, dass dieser Film auch sehr kritisch sein kann. Aber das, also das nur als Hintergrund.
Also ich möchte auch gar nicht sagen, ja klar, naja, aber ich möchte auch gar nicht, dass mich jetzt die Leute falsch verstehen. Ich will nicht sagen, dass der Film für mich interessanter, spannender oder besser gewesen wäre es ein 0815 Sportlerfilm geworden. Das bitte nicht so verstehen. Weil es gibt ja auch noch was dazwischen. So. Und man kann auch Filme machen, die nicht so sind und trotzdem anders sind und trotzdem irgendwie einen spannenden Ansatz haben. Man muss jetzt nicht unbedingt diese Vorlage immer machen bei jedem Thema, was irgendwie mit Sport zu tun hat. Es gibt auch Sportfilme, die das anders machen und es gibt auch Sportfilme, die das interessanter machen und trotzdem nicht so ein Chaos sind und nicht so überfrachtet, weil du hast jetzt ja noch einen Storyplot erzählt, den ich ja auch schon extra ausgelassen habe, weil ich dachte, die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, die können sich das gar nicht alles merken, was da passiert. Und dass das auch nochmal vorkommt, was dann auch zwar in die Hose geht, aber irgendwann dann auch überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und diese ganzen Leute, die er halt auch einer nach dem anderen über den Tisch zieht, selbst seinen besten Freund lässt er hängen Taximenschen und lügt und betrügt. Und das ist, ich frage mich halt auch, also in welcher Art und Weise ist das noch glaubhaft irgendwie? Und wenn du sagst, es hatte was Surrealistisches für dich, na dann bitte halt eben auch einen surrealistischen Film machen. Da ist dann die Kamera halt wieder völlig das Fall, also oder die Bilder oder die Effekte, das ist dann halt zu down to earth gewesen. Also dann zu konventionell die Kameraführung. Dann musst du mir irgendwie surrealistische Bilder zeigen und machen und dann gibt's vielleicht Traumsequenzen oder sonst irgendwas. Hat der Film ja alles nicht. Hat er ja alles nicht. Und deswegen meine ich, also man hätte diesen Film anders machen können, aber trotzdem irgendwo stringenter in seinem Plot, stringenter in dem, wie er gemacht wird. Ich finde zum Beispiel auch die Musikauswahl völlig unpassend. Das spielt in den 50ern und hat von vorne bis hinten den 80er Jahre Synthpop-Soundtrack. Hat mich jedes Mal rausgehauen, wenn da wieder so ein, und vor allem halt auch so Klassiker wie Forever Young oder Everybody Wants to Rule the World, glaube ich, kommt auch vor. Das sind vielleicht inhaltlich ganz passende Sachen, aber es passt für mich halt überhaupt nicht zum Stil des Films. Wenn da jetzt surrealistisch gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, na dann passt ja auch so eine entrückte Filmmusik dazu. Aber das ist ja hier auch wieder nicht der Fall. Also deswegen, also ich finde, da wurden so viele Konzepte und Ideen und Plotpoints einfach irgendwie zusammengeworfen, durchgenudelt und am Ende hat man gesagt, ja, Timothée Chalamet ist gerade super beliebt, der wird schon ziehen und es hat wohl funktioniert, wenn der Film so erfolgreich ist. Aber es liegt meiner Meinung nach nicht daran, dass der Film so gut ist. Also ich finde, der hat für mich irgendwann halt wirklich auch diesen Reiz verloren, weil ich mir halt so nach 2 Stunden auch gedacht habe, wie will der Film das denn alles noch am Ende zusammenbringen und zu einem halbwegs vernünftigen, funktionierenden Ende bringen. Und das macht er ja auch nicht. Und ich bin ja keine Gegnerin von Enden, die abrupt sind oder die vielleicht so ein bisschen die ZuschauerInnen so vor den Kopf stoßen. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Stichwort jetzt auch, weil wir ja auch im Oscar-Game sind, mit dem Leonardo DiCaprio-Film. One Battle After Another, da hatte ich ja gesagt, mir hätte das abrupte Ende an dieser einen Stelle besser gefallen. Das macht er hier quasi, aber halt auf eine Art und Weise, wo ich sage, nee, also das funktioniert jetzt wiederum gar nicht in dem Moment. Vielleicht sind wir noch gar nicht beim Ende, vielleicht gibt es ja noch andere Punkte und vielleicht willst du ja deinen Punkt, den du jetzt meintest, den du sehr kritisch findest, ansprechen, aber wenn wir halt bei dieser Hauptfigur nochmal kurz bleiben, also du hast gesagt, der ist frech, der ist nicht nur frech, der ist absolut pietätlos und nur, weil die Figur selbst...
Ja, das habe ich ja gesagt.
Ja, genau, also der ist, der schlägt über sämtliche Stränge, also was der sich rausnimmt und dafür ist dann die Bestrafung, in Anführungsstrichen, die er halt vom Film bekommt, viel zu milde. Also wenn er zu dem einen Stift Magnat, dem Vampirtypen, sag ich jetzt mal, hingeht und dann irgendwie den toten, gefallenen Zweiten Weltkriegssohn irgendwie benutzt, um mit dem irgendwie ins Gespräch zu kommen. Also, das ist schon wirklich unterste Schublade und solche Dinge haut er immer wieder raus. Und wie er sich auch eigentlich einen Scheißdreck um seine schwangere Freundin kümmert. Und nur wenn es ihm zugträglich ist, wenn es darum geht, dass er vielleicht irgendwie einen schnellen Dollar machen kann, dann nimmt er sie mit rein. Aber er ist auch da völlig, also Risiko ist ja schon zu milde ausgedrückt, wenn wir von diesem Mafia-Shootout sprechen. Er nimmt die schwangere Frau mit zu diesem quasi Shootout, wo er schon weiß, das ist gefährlich, so. Und dass diese Person ist nicht nur unsympathisch, die ist widerlich. Und hier wird aber keine Kritik an diese Widerlichkeit geübt. Es wird auch nicht gesagt, der muss so sein, finde ich. Da wird nicht gezeigt, die Gesellschaft ist so, die hat ihn zu ihm gemacht oder er hat keine andere Chance oder sonst irgendwas. Er ist ja auch noch ein schlechter Verlierer, ne? Wenn er das erste Mal verliert gegen den japanischen, ich glaube, Kento oder so ähnlich heißt er da im Film, dann schreit
Weiß
er
ich
rum
nicht mehr, ja.
und wird aggressiv und beschuldigt dem anderen eben, dass er unlautere Mittel benutzt hat und so weiter. Und also da ist ja kein, da, also nicht mal ein Funken an irgendwelchen moralischen, ethischen, guten Kern bei ihm. Also der ist durch und durch schlecht. Also warum sollte ich mich dann für ihn irgendwie interessieren überhaupt? Also was will, und er will, es ist ja auch nicht so,
also,
dass der Film am Ende dann dieses, wenn dann alles zusammenkommt, ihn dann so scheitern lässt. Er muss ja nicht geläutert werden, aber er wird ja trotzdem auch nicht bestraft dafür, dass er so scheiße war. Und ich finde, das ist einfach kein, das macht den Film halt auch nochmal für mich zu keiner Oscar-würdigen, auszeichnungswürdigen Produktion.
Also dir fehlt so ein bisschen die Moral von der Geschichte.
Naja, nicht unbedingt, das ist wieder so trivial ausgesprochen, aber...
Ah ja doch, wär schon.
Aber,
also
aber
du
zumindest
sagst ja,
irgendwie...
Du sagst ja erst den ganzen Film...
Ja.
Ja.
Also irgendwie zumindest...
Ja, du sagst ja den ganzen... Sagst,
ja?
Ja,
okay,
ja,
red
du,
du.
Mach
red,
du,
na,
sag
red,
du bitte. Ja. Okay. Du sagst ja im Grunde, er ist ein Arschloch und oder ein Ekelpaket und ihm wird das am Ende nicht vor Augen geführt, was er ist. Ja, und das ist für mich so die Moral. Das ist für mich so die konventionelle Auflösung von dem ganzen Stoff. Ja, das finde ich halt. Das muss der Film nicht haben. Er ist für mich eine Satire. Also der Film ist für mich in allererster Linie eine Gesellschaftssatire. Auch über den American Way of Life.
Mhm.
Wie sich ein Amerikaner denkt, was er sich nehmen kann, was er behalten kann und dafür keine Konsequenzen zu erwarten hat. Egal, was er macht, egal, welche Methoden er anwendet.
Mhm.
Ja? Und aber ich wollte jetzt noch mal, da komme ich gleich noch mal zum Teil, das könnte auf das überleiten, was ich dann als kritisch, so quasi als Meta-Ding da sehe. Und also ich finde nicht, dass ein Film, der surrealistisch oder verfremdend sein soll, dass der das auch unbedingt in den Bildern unbedingt so rüberbringt. Also Traumsequenzen oder so, ganz das Platte halt. Traumsequenzen, dann ist es surreal und so. Oder auch in den Kameraeinstellungen und so. Muss es nicht haben. Also es ist für mich halt auch so dieses Surreale, wenn er halt das noch draufsetzt. Und ich meine, der Film fängt ja schon an, wo er gleich mal so die Erwartungshaltung ein bisschen durcheinander wirbelt. Es fängt an in dieser Schuhhandlung, dann kommt die Freundin vorbei, dann gehen sie nach hinten ins Lager, haben Sex miteinander und dann geht die Credit-Sequenz, die davon handelt, wie Samen durch den Körper fließen und das ist der Anfang. Das hat jetzt nichts, das hat zwar von der Form, weil es so ein bisschen rund ist, vielleicht was mit Tischtennisbällen zu tun, aber es hat ja gar nichts damit zu tun. Das ist ja vollkommen verfremdend von allem, was du vielleicht vorher gedacht hast, was dieser Film ist. Und dann packt er halt das noch drauf und dann packt er das noch drauf und so. Und das war für mich ja dieses immer noch eins drauf, immer noch so ein Mosaikstück aus diesem dem amerikanischen Leben, Kapitalismus, dieses ich will mehr, ich will Geld haben und ich kann dafür einfach andere einfach über die Klinge springen lassen, ist mir egal, Hauptsache ich.
Hm.
Ja? Und das zeigt der Film mir so in kleinen, es steigert sich immer, aber immer weiter und dann gibt es dann so Konsequenzen daraus. Am Ende finde ich halt nicht, dass er dann der Geläuterte ist, der dann da sitzt. Er ist entspannt, er freut sich, er sitzt im Krankenhaus am Bett seines Babys, das da gekommen ist, ja. Aber für mich war das jetzt nicht so, weil das auch so abrupt endet. Ja, also er hat ja nicht dann diese typischen, ich sag mal, Katharsis-Moment, weißt du, wo dann nochmal drüber geredet wird, weißt du, so noch 3 Monate später oder sowas, ja, oder als Familienvater oder irgend sowas, sondern er endet wirklich abrupt. Der gibt uns nicht diese Gewissheit, wo du ganz sicher rausgehen kannst und sagen, ja, der hat sich jetzt geändert. Das gibt uns dieser Film nicht. Also für mich gibt mir dieser Film das nicht. Für mich ist der Typ am Anfang und am Ende immer noch ein Ekelpaket. Das ist ein unsympathischer Typ.
Ja.
Ich mag den nicht. Da kann er machen, was er will. Und jetzt ist die große Frage dabei, ist das Absicht gewesen? wenn ich da sage, das packen wir noch drauf, das packen wir noch drauf, ist das Absicht bewusst, dieses Chaos zu umarmen, ja, und zu sagen, ich mache das, oder ist es einfach nur, wo der Regisseur dann irgendwann nicht mehr gewusst hat, wie kommt er raus, und dann lässt das einfach beenden. Dann hat er diese Snippets da drin und so, und das ist die große Frage, ja, wo du bei vielen Filmen hast und wo du bei dem Film jetzt so im Extremen zum Beispiel hast, dass du nicht weißt, wollte der Film das so oder gucken wir hier einfach nur einem gekonnt gefilmten Unfall zu.
Ja? Ja, ich verstehe, was du meinst.
Das sehe ich vollkommen ein und ich kann deinen Punkt vollkommen verstehen. Ja? Weißt du? Und ich kann verstehen, wenn da Leute reingehen und sagen, was war denn das für ein Mist? Was für ein Blödsinn musste ich mir da angucken? Da hätten sie auch eine halbe Stunde früher Schluss machen können. Hätten sie den noch rausgenommen, den Plot noch rausgenommen, dann hätte das auch noch ein bisschen klarer gewirkt, durchstrukturierter und alles. Kann ich vollkommen verstehen. Wenn du aber bereit bist, dieses Chaos zu umarmen, was der Film dir anbietet, dann kannst du, musst du nicht, aber du kannst das rausziehen, was ich aus dem Film rausgezogen habe. So. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, und das ist nämlich auch so ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass dieser Film, warum der so erfolgreich ist, das erklärt für mich nicht unbedingt, dass der Film so erfolgreich ist. Aber ein Grund könnte sein, warum dieser Film so erfolgreich ist, dass er komplett missverstanden wird. Und das nämlich, und ich werfe da zwei andere Filme mal in den Raum. Fight Club, The Joker. Das sind zwei Filme, die wahnsinnig bei so einer konservativen, männlichen Zuschauerschaft, ja, sehr positiv angenommen wurden, weil sie gedacht haben, bei Fight Club, das ist so ein Männlichkeitsideal, das da so hoch gefeiert wird. Das wollen wir jetzt auch haben, deswegen gründen wir auch einen Fight Club, deswegen machen wir diesen Film zum Kult. Nicht gesehen haben, dass das eigentlich der ganze Film eine Kritik an diesem Männlichkeitskult ist. Ja. Und bei The Joker ist es ja auch, das ist ja auch so das Beispiel. The Joker kannst du dir eigentlich nur angucken, um das zu verstehen, wenn du dir beide Joker-Filme angeguckt hast. Ne? Diesen ersten Joker-Film, der so wahnsinnig erfolgreich war, wo ich weiß nicht, wie viel hunderte Millionen der eingespielt hat. Ja? Und der zweite Film, der vollkommen untergegangen ist, weil dieser Film, der zweite Film, eindeutig der ganzen Incel-Fanbase, die den ersten Teil zum Erfolg gemacht haben, den Mittelfinger gezeigt hat. Ja? Und deswegen ist der zweite Teil vollkommen untergegangen. Aber der zweite Teil macht ein bisschen mehr klar, wie vielleicht die Figur von Arthur Fleck eher angelegt war. Dass der auch eher nicht, dass da nicht darum ging, ihn toll zu finden und das Ganze. Natürlich hast du eine Tragik in der Figur, die da drin ist. Aber das, was er dann gemacht hat, so was diese Aufstände und all diesen Kult, den er da, dass das nicht positiv war. Und das wird ja erst im zweiten Teil deutlich. Und da könnte ich mir halt tatsächlich vorstellen, dass Marty Supreme einer dieser Filme ist, die von vielen Leuten in dieser Hinsicht falsch verstanden werden. Für die ist das ein cooler Typ. Der ist halt ein bisschen, der ist frech, weißt du, der ist frech, aber nicht arrogant oder so, weißt du? Der nimmt sich halt das, was er will. Der ist selbstbewusst, da schlägt er natürlich über die Stränge. Aber das ist doch eigentlich auch, das hat doch einen Sinn. Er kriegt ja was, er nimmt ja da was mit und so weiter. Ja? Und dass die am Ende, dass man da nicht sieht, dass es immer noch eine negative Figur ist. Dass diese Figur immer noch oder zumindest sehr ambivalent angelegt ist. Und da kann ich mir halt in meinen Augen vorstellen, dass dieser Film falsch verstanden wird. Und das könnte ich mir vorstellen, ist ein Grund, warum dieser Film so erfolgreich ist. Weil er von der großen Klientel von Zuschauern, männlichen Zuschauern, komplett falsch verstanden wird, dass die den einfach nicht diese Satire, diese bissige, beißende Satire, die da drin ist, dass die nicht sehen. Das passiert relativ häufig, das hast du auch bei Filmen wie Ghostbusters oder sowas, ja, dass da alles am Ende sind es doch so sympathische, nette Leute, im Grunde genommen sind es aber Ekelpakete. Und Das ist für mich ein großes Fragezeichen bei dem Film. Ich kann alle die negativen Sachen, die du verstehen, die du gesagt hast, kann ich so nachvollziehen. Für mich funktioniert er halt auf andere Weise, aber vielleicht überinterpretiere ich da. Vielleicht gestehe ich dem Film mehr zu als das, was er eigentlich ist.
Also,
Oder was der Regisseur wollte und konnte inszenieren konnte.
ich kann nachvollziehen, wie du diese Interpretation bekommst, auf jeden Fall. Aber also, ich kann natürlich heutzutage gerade auch in den USA gar nichts auslesen. Aber dass jemand diesen Film sieht und Marty Supreme als coolen Typen, als Vorbild betrachtet, scheint mir ein bisschen abwegig, muss ich jetzt einfach mal sagen. Also
Nee, also jetzt gerade so im Hinblick auf der Amerikaner. Donald Trump. Weißt du, was ist das für ein Typ?
Ja,
Das ist doch ein Ekel. Das weißt du doch
aber
von vorne
das
bis
ist eine
hinten. Das ist ein
andere
Kult,
Art von
der um ihn.
Typ. Das ist eine andere Art von Typ. Bei allem, was man Marty Mauser vorwerfen kann, er ist ein guter Tischtennisspieler. Und Donald Trump ist in nix gut. Also, der kann nix.
Tja.
Der kann nicht mal, der kann, also da ist ja weder kann er irgendwie gut schauspielern, noch kann er charismatisch auftreten, noch ist er gut im Scheißerabern. Er ist auch nicht schlagfertig. Martin Mauser ist zumindest schlagfertig im Gespräch. Also ich sehe jetzt nicht, dass Martin Mauser eine Schablone für Donald Trump ist. So weit, da kann ich einfach nicht
Ja, nicht für
mitgehen.
direkt für Donald Trump, aber er ist für einen bestimmten Schlag von Amerikaner, glaube ich, ist er schon eine negative Blaupause.
Ja,
Also,
also wie
das ist
gesagt,
meine Interpretation der
ja,
Sache.
das habe ich schon
Ich glaube,
verstanden
dieser
und
Film
das
wird
hat,
falsch verstanden.
ja, aber ich sag's nochmal, ich kann verstehen, wie du zu dieser Interpretation kommst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diesen Film sieht und sagt, oh, dieser Marty Mauser, der ist ja schon ein ganz schön guter Typ, der ist ein cooler Typ hier, der so will ich auch sein. Dazu wird er mir dann doch auch zu, also da, er fällt ja nicht upwards, so. Weil am Ende kriegt er ja nicht das, was er will. Ne? Also er wollte World Champion
Ja.
werden. Das wird er ja nicht. Er macht es dann nur, dass er diesen Schaukampf am Ende nochmal dreht und den gewinnt er dann. Aber das ist ja nicht das, was er im Kern wollte. Und er ist am Ende ist er ja immer noch ein armes Würstchen, das sich jetzt auch noch um ein Kind kümmern muss, das sich mehr oder weniger alle Freundschaften und alle Beziehungen verprellt hat. Und im besten Fall wird er jetzt wieder
Ja.
Schuhverkäufer. Also das ist ja nicht das Vorbild von irgendwelchen Incel-Leuten. Auf gar keinen Fall. Also da müsste die Figur ja wieder deutlich erfolgreicher am Ende sein. Da hätte es dann irgendwie noch den Dreh geben müssen, dass er entweder irgendwie eins von diesen ganzen Gauner-Sachen, die er da zuzieht, die ja alle schief gehen. Da geht ja alles schief am Ende. Dass es das irgendwie funktioniert, dass er dann doch mit dem Tischtennisbällen groß Cash macht zum Beispiel. Oder dass er dann aufgrund von diesem Schaukampf irgendwie dann von einem anderen Unternehmer, der halt dann vielleicht das anders sieht, dann irgendwie unter Vertrag genommen wird. Irgendwie sowas. Oder dass er den Sportdirektor da vom Internationalen Tischtennisverband durch seine Performance doch so überzeugt, dass er dann doch zu den Spielen darf, weil er ist ja von der Weltmeisterschaft gesperrt worden wegen seines Verhaltens. Und das passiert ja alles nicht. Und deswegen kann ich dem Schlu kann, also ich folge dir so weit, dass ich dir sage, ja, das könnte eine Persiflage oder eine Kritik oder eine was auch immer sein an diesem Menschenschlag und an dieser Art des amerikanischen Traums oder dieses Bloßstellen des amerikanischen Traums. Soweit kann ich vielleicht noch mitgehen. Aber dass das irgendwelche Leute sehen und denken, das ist ein cooles Vorbild, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da
Naja,
verlierst, da
ist
verlierst du.
Arthur ist Arthur Fleck ein cooler Typ?
Naja, im Vergleich zu dem, was Marty Supreme macht, schon. Weil er zieht's durch. Er zieht's durch, er setzt sich in die Show und er schießt den Typen in den Kopf. Das ist eine Machtdemonstration.
Also, weil er einen Mord begeht, weil er einen
Na,
Mord
weil.
begeht, ist er ein cooler Typ.
Ja, weil er Macht demonstriert, weil er die Dinge in die Hand nimmt und
Ja,
das kriegt, was er
aber
will. Er kriegt am Ende das, was er will. Und das kriegt Martin nicht. Und das ist der Unterschied.
ja.
Und deswegen ist er für die
Ja.
Leute, also cool im Sinne von, der macht's richtig. Weil der kriegt ja am Ende, was er will. Er wird erfolgreich.
Also da muss ich halt
ja,
sagen.
Also ich finde, deswegen sage ich, ich finde, die sind nicht auf einer Ebene. Das für mich halt nicht. Also ich verstehe, wie
ja,
gesagt,
also,
wie du dazu kommst. Das will ich ja gar nicht. Ich will nicht sagen, dass es komplett falsch ist, was du sagst. Ich sage nur, diesen nächsten Schritt, dass der für manche Leute, so wie Tyler Durden ist ein saucooler Typ. Der ist sexy, durchtrainiert, der ist crazy, der ist gewaltvoll, der nimmt sich, was er will, der kriegt die schöne Frau und so weiter. Also da kann ich schon verstehen, dass Leute das als Vorbild nehmen, auch wenn die das völlig falsch verstanden haben, was in dem Film abgeht. Um Gottes Willen, nicht für mich. Für mich ist Tyler Durden genau das, was man nicht sein sollte und machen sollte.
Ja. Ja, aber für mich ist zum Beispiel Arthur Fleck überhaupt kein Typ, mit dem ich mich in irgendeiner Form identifizieren kann.
Ja,
mit
ich ja auch
allem,
nicht. Ich ja auch
tut,
nicht, um
was
Gottes
er sagt,
Willen.
Was er macht. Und das Problem, oder was heißt das Problem? Und Marty Supreme hört halt auf, in dem Moment, wo noch so viel Interpretationsspielraum ist. Mhm. Ich denke, wenn ich sage, das ist falsch interpretiert, dann denke ich halt, die sehen nicht, Moment, was du gerade aufgezählt hast. Er hat seine Freunde verloren, er hat kein Geld, er muss als Schuhverkäufer, hat jetzt eine Familie. Das ist ja das, was wir uns jetzt, wo wir jetzt, wenn wir drüber nachdenken, sagen, ja, okay, das ist so. Vielleicht hören andere einfach damit auf und sagen, er hat dieses Match gehabt, er sollte das verlieren, hat aber seinen Sportsgeist wiederentdeckt, hat das Match gewonnen und hat sich ja moralisch dadurch irgendwie, ist er der große Sieger. Das ist ja auch die Möglichkeit, dass du dann rausgehst und sagst, ja, er ist dann der Sieger, weil er sich nicht hat ausbeuten lassen. Mhm. Diese andere Sache, diese sozialen Probleme, die wir haben, die sind natürlich auch noch da. Die sehen wir aber nicht und dadurch, glaube ich, wird es, gibt es da einen Interpretationsspielraum? Was passiert jetzt? Was macht er jetzt weiter? Mhm. Wie geht er mit seinem Leben um? Vielleicht, wir wissen ja nicht, das hätte ja auch so weitergehen, du siehst, dass das Spiel gewonnen, dass er das Spiel gewinnt. Also kommt dann wirklich ein anderer Sponsor, der ihn unterstützt und so weiter. Das alles erfahren wir nicht. Das ist alles, was du sagen, was im Kopfkino dir dazu interpretieren kannst. Ja? Und das ist halt, wie gesagt, für mich ist Arthur Fleck keine Sympathiefigur,
ja, für mich
viele
auch
war
nicht.
Es trotzdem Tyler Durden. Nee, das war, wollte ich, das, Entschuldigung, das will ich damit nicht unterstellen,
ja.
Um Himmels Willen. Nein, aber dadurch wurde der Film so erfolgreich.
Ja.
Dadurch wurde Fight Club zum Erfolg. Fight Club wurde nicht aufgrund seiner gesellschaftskritischen Note so ein Kultfilm. Ja? Und das könnte ich mir halt hier bei Marty Supreme sehr gut vorstellen, weil das sind ähnlich angelegte Figuren in einem ähnlichen politischen und gesellschaftlichen System, die sich nehmen, was sie wollen, die durchsetzen, was normalerweise verboten ist, was moralisch irgendwie verwerflich ist, und sie setzen sich damit durch.
Ja, also
aber,
okay, das, wir
ja,
können das, du kannst das so sehen, ich sehe es halt anders.
Da kommen wir es ja jetzt.
Ja.
Ja, nee, ich denke, dabei können wir es jetzt auch so im Grunde genommen lassen, weil die beiden Punkte, Entschuldigung, die gehen schon sehr weit auseinander und ich glaube nicht, dass wir uns da irgendwie auf einer Mitte treffen, dass wir einfach jetzt zwei Punkte haben, die man in der Öffentlichkeit diskutieren kann.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja, ändert aber jetzt trotzdem nichts dran. Marty Supreme hat, in 2 Wochen ist die Oscar-Verleihung, er ist für 9 Oscars nominiert. Es könnte tatsächlich sein, dass er mit gar keinem Oscar nach Hause geht, weil ich glaube, von allen Filmen, Entschuldigung, die so hoch gehandelt werden, vor der Oscar-Verleihung, die bei, ob das die Actors Awards, glaube ich, heißen, jetzt nicht mehr SAG Awards, sondern Actors Awards oder welche auch immer. Ich glaube, da hat er keinen einzigen Preis
gewonnen. Einen Hauptdarstellerpreis hat er gewonnen. Aber
wo war das?
Ich glaube bei...
Das war aber nix.
Doch, das war, warte mal. Jetzt hier kurz Schnitt.
Ja.
Actors Awards 2026. Da hat er nicht gewonnen. Aber was war denn das? Ich hab's gerade.
Da hat
Michael B. Jordan gewonnen. Aber er hat einen gewonnen.
Genau.
Ich weiß gerade nur nicht mehr, welcher das war. War das?
Ja. Also,
der Critics' Choice Award war das.
Ja, also er hat von den ganzen Awards, Awardshows, die vorher waren, hat er kaum was gewonnen. Es könnte tatsächlich sein, dass er gar nichts oder sehr, sehr wenig gewinnt. Also ich glaube, dass Timothée Chalamet überhaupt keine Chance hat, da irgendwas zu gewinnen. Ich glaube, ja, da will ich jetzt nicht spekulieren. Ich glaube, wie das jetzt gerade entwickelt hat, bin ich auch nicht mit so zufrieden. Aber es wird auf jeden Fall interessant, weil dieser Film halt, glaube ich, sich die Leute spaltet, wie es auch bei uns jetzt so war, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt und dass da viele entweder den Film ganz toll finden oder halt ganz schlecht. Und das wird sich auch bei den Oscars so ein bisschen also wird ein bisschen zu sehen sein. Müssen wir mal gucken, weil wir werden auf jeden Fall wieder, das kann man schon aus Vorankündigung machen, einen größeren Oscar-Podcast machen, wo wir die Auswirkungen oder die ganzen Preisträger nochmal analysieren werden, ob die das jetzt auch wirklich so verdient haben oder nicht. Das war aber jetzt unser Podcast zum Film Marty Supreme von Josh Safdie mit Timothée Chalamet. Zwei sehr unterschiedliche Meinungen. Ich fand den Film eigentlich ganz gut, wenn man das Chaos so ein bisschen umarmt. Bei Lara war es direkte Gegenteil. Für sie war das einfach zu viel Chaos, zu viel zusammenhängendes Chaos, das da drin war, und eine Figur, mit der sie sich überhaupt nicht identifizieren konnte. Was vielleicht ganz richtig ist, vielleicht auch falsch. Vielleicht wird der Film falsch interpretiert. Vielleicht überinterpretiere ich ihn. Vielleicht trifft das Lara genau auf den Punkt. Natürlich würden wir gerne wissen, wie ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, diesen Film fandet. Auf eure Meinung sind wir gespannt. Wir würden gerne mit euch darüber diskutieren in der Kommentarspalte, in den paar sozialen Medien, wo wir unterwegs sind. Und ich darf mich auf jeden Fall schon mal bei Lara bedanken, dass du mit mir hier warst und über Marty Supreme geredet hast.
Ebenso, danke dir.
Ja, ich darf mich auch verabschieden jetzt, und wir hören uns wieder demnächst hier auf polygamia.de mit einem neuen spannenden Polycast. Macht's gut und tschüss.
Tschüss. Polygamia.